Manfred Götzke über die Risiken und Nebenwirkungen des Arbeitens von zu Hause aus. Und das Thema vertiefen wir jetzt und zwar mit Professor Ute Klammer. Sie ist Direktorin des Instituts für Arbeit und Qualifikation an der Universität Duisburg-Essen. Frau Klammer, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr May.
Frau Klammer, Homeoffice, das klingt so modern, aber führt offenbar in Wirklichkeit zur Verfestigung traditioneller Rollenbilder, so zumindest die Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Wie passt das zusammen?
Ja, das ist eine interessante neue Studie. Es gibt auch Studien, die zu anderen Ergebnissen kommen. Nichtsdestotrotz müssen wir das, glaube ich, sehr ernst nehmen. Es kann natürlich zu verfestigten Rollenbildern führen, wenn Personen mehr die Möglichkeit haben, zu Hause zu arbeiten, weil es gerade für Frauen dann noch schwieriger wird, sich dafür zu rechtfertigen, dass sie eben nicht sich um Familie und Haushalt zu Hause kümmern.
Tja, aber dafür kann man ja einen modernen Arbeitgeber nicht verantwortlich machen, der möglicherweise einfach nur seinen Arbeitnehmern mehr Flexibilität ermöglichen möchte, dass Männer und Frauen diese Flexibilität dann im Endergebnis anders interpretieren?
Nein, in erster Linie kann man da nicht den Arbeitgeber für verantwortlich machen. Das würde ich sofort so unterstreichen. Wir müssen natürlich sehen, dass von Seiten des Arbeitgebers gewisse Richtlinien auch eingezogen werden oder Betriebsvereinbarungen getroffen werden, die sicherstellen, dass Homeoffice nicht zur Selbstausbeutung führt. Wir wissen aus vielfältiger Forschung, dass wir es oft damit zu tun haben, dass Menschen, die die Möglichkeit haben, zu Hause zu arbeiten, dann umso mehr unter Beweis stellen wollen, dass sie verfügbar und leistungsfähig sind. Und das führt natürlich zu mehr Arbeit. Mhm. Das hat erstmal noch nichts mit dem Geschlechterverhältnis zu tun. Aber auf der Seite sehe ich natürlich auch den Arbeitgeber in der Pflicht.
Das heißt, häufig haben ja Arbeitgeber große Sorge vor Homeoffice. So sind ja jetzt auch die Reaktionen auf die Gesetzesinitiativen der SPD. Aber in Wirklichkeit ist es tatsächlich eher so, dass es zu mehr Arbeit führt. Also eher eine Belastung ist, so wie es jetzt zumindest interpretiert wird, ohne Regelung für die Arbeitnehmer.
Nicht zwangsläufig, aber es besteht eine gewisse Gefahr. So muss man das sehen. Wir reden auch von der sogenannten Verfügbarkeitskultur. Früher haben wir immer in Deutschland uns darüber Gedanken gemacht und auch Sorgen gemacht, dass wir so eine Präsenzkultur hatten. Gerade auch aus der Geschlechterforschung wurde dann immer angemerkt, ja, in Deutschland muss man eben noch um 6 Uhr abends oder 7 auf ein Meeting. Das kommt in den skandinavischen Ländern überhaupt nicht vor, weil da viel stärker auch an die Familienbedürfnisse gedacht wird. Heute hat sich das ja stark verändert und das wirkliche Problem, was wir oft haben, ist nicht so sehr die Präsenzkultur, sondern die Verfügbarkeitskultur. Das heißt also, es wird erwartet, dass ich meinem Arbeitgeber, meinem Unternehmen oder Betrieb auch dann zur Verfügung stehe, wenn ich zu Hause arbeite, auch am Wochenende bis hin in den Urlaub. Und das sind eigentlich die großen Gefahren von Homeoffice und mobiler Arbeit. Das ist ja mehr als Homeoffice.
Mhm. Das heißt, wie verändern wir diese Verfügbarkeitskultur? Wie kommen wir zu einer Kultur, wie Sie die jetzt ja ganz offensichtlich in Skandinavien dann haben?
Also es gibt vielfältige Ansätze und Möglichkeiten. Also es haben ja einige Konzerne, auch in Deutschland zum Beispiel VW, schon versucht, hier Betriebsvereinbarungen einzuführen, dass man zum Beispiel, dass abends keine Mails mehr über den Server geleitet werden oder dass auch vereinbart wird, dass nicht erwartet wird, dass außerhalb bestimmter Zeiten reagiert wird auf Mails, Anrufe und ähnliche Kontaktaufnahmen. Das sind sicher Möglichkeiten, so etwas einzuschränken. Es hängt auch sehr viel von der Betriebskultur ab und letztlich auch vom Verhalten der Vorgesetzten, ja, wenn die signalisieren, dass sie eine Abgrenzung von Erwerbsarbeit und der Privatsphäre akzeptieren oder auch unterstützen, dann ist schon sehr viel gewonnen.
Braucht man dazu gesetzliche Regelungen? Muss man da ein wenig per Gesetz nachhelfen?
Man kann sicher vieles erstmal auf freiwilliger Basis versuchen, aber dieses sogenannte Nudging, dass wir versuchen, Leute zu bestimmten Verhalten zu bewegen, das hat in Deutschland doch oft seine Grenzen. Das haben wir in vielerlei Hinsicht schon gesehen, mit geschlechtergerechter Bezahlung oder für Frauen in Führungspositionen. Die rein freiwilligen Lösungen haben da oft leider nicht zum Erfolg geführt. Insofern muss man den Bereich erstmal gut beobachten. Wir wissen, dass Beschäftigte beiderlei Geschlechts, Frauen wie Männer, gerne noch mehr Homeoffice machen wollen, weil sie da natürlich auch viel Wegezeiten sparen. Das ist ja nicht aufgedrückt, sondern das ist ein Privileg. Das ist gut, wenn man das kann. Insofern sollte man das unterstützen, aber muss sich schon mit den Folgen auch auseinandersetzen, insofern die Grenzen zwischen Privatsphäre und Arbeit zunehmend verschwimmen.
Was halten Sie denn von der SPD-Initiative bzw. von der Initiative vom Sozialminister Hubertus Heil, das Recht auf Homeoffice gesetzlich zu verankern?
Ich halte das für eine grundsätzlich richtige Initiative, erstmal zu prüfen, ob Homeoffice möglich ist. Das heißt, es ist immer eine Frage der Beweislast. Muss ich als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin beweisen, dass das geht oder nicht geht, oder muss es der Arbeitgeber? Und wenn man, so wie Hubertus Heil es vorschlägt, erstmal davon ausgeht, dass ich ein Recht habe, das zu verlangen, das ist dann so ähnlich wie bei Teilzeit. Ja, wir haben das Teilzeit- und Befristungsgesetz vor Jahren eingeführt. Da wurde auch erst große Sorge geäußert, dass das zu Verwerfungen kommt. Da muss ja der Arbeitgeber nachweisen, dass es nicht geht. Und in den meisten Fällen hat sich herausgestellt, dass das ziemlich geräuschlos dann zu realisieren war, der Anspruch auf Teilzeit. Und ich denke, so ähnlich kann das auch gehen mit mobilem Arbeiten.
Welche gesetzlichen Regelungen bräuchte man dann konkret?
Naja, erstmal das Recht, mobile Arbeit zu beantragen. Mhm. Ja, das kann man sich wirklich so ähnlich wie beim Teilzeit- und Befristungsgesetz, was wir seit 2003, also schon doch lange haben, vorstellen, dass man erstmal dieses Recht hat und da muss geprüft werden. Es gibt sicherlich Fälle, das sind Präsenzberufe, da geht das nicht. Ja, das ist überhaupt keine Frage. Sie können keine Krankenschwester von zu Hause oder Krankenpfleger von zu Hause arbeiten lassen oder einen Koch, der muss natürlich vor Ort sein. Aber in vielen Berufen ist das ja nicht so klar. Und dann kann man es erstmal als Recht verankern, so etwas zu beantragen. Und dann muss eben geprüft werden, ob es geht, und begründet werden, wenn es nicht geht. Und da wären wir dann schon einen Schritt weiter.
Was wir jetzt ganz am Anfang angesprochen haben, ist das Aufbrechen von Geschlechterrollen. Das funktioniert zumindest nicht konkret direkt mit Homeoffice. Wenn man das aber auch aufbrechen möchte in der Arbeitswelt, was muss man dann tun?
Zum einen muss man sagen, Homeoffice und mobiles Arbeiten enthält viele Potenziale. Trotz dieser sicherlich korrekt durchgeführten Studie jetzt, enthält es viele Potenziale, um Geschlechterrollen ein Stück weit aufzubrechen. Man muss auch daran denken, dass ja sehr viel Wegezeiten, die heute schon einen Großteil der Arbeitszeit ausmachen oder der beruflichen Zeit, die werden ja auch eingespart. Und das ist auch viel Potenzial, das wissen wir, was man dann teilweise der Familie zukommen lassen kann. Um das aufzubrechen, die Geschlechterrollenverteilung, die da sich zu verfestigen droht, muss man natürlich dafür sorgen, dass Frauenberufe auch gut bezahlt werden und Frauenerwerbstätigkeit nicht immer so als zweite Erwerbstätigkeit im Haushalt betrachtet wird. Wenn das so ist, dann ist es eben klar, wie auch schon bei der Elternzeit, dass in der Regel dann doch dass die Frauen sind, die das in Anspruch nehmen und auch sich dann in dieser Zeit um Familie kümmern. Das hat also sehr viel auch mit Rollenbildern zu tun, die aber nicht nur individuelle Rollenbilder sind, sondern durch unsere institutionellen Rahmenbedingungen in dieser Gesellschaft sehr verfestigt sind.
Sagt Ute Klammer, sie ist Direktorin des Instituts für Arbeit und Qualifikation an der Universität Duisburg-Essen. Frau Klammer, vielen Dank.
Vielen Dank.